dann herleiten. Und zur Einleitung lese ich uns einige Verse aus Jesaja 53, bekannte Verse von 4 bis 12, wo es um Jesus geht. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie die Schafe, und jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf alle unsere Sünden auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt oder vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben so lange leben und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und die Übeltäter gebeten. Punkt. So, Manuel, jetzt kämst du dann wieder Predigt ran.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Jetzt muss ich mal erstmal hier den Bildschirm freigeben. Moment. Da. Und ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Könnte man nicken, wenn ihr es seht. Ja, sehr gut. Ja, ist was ein ganz Neues hier mal vom Computer so zu predigen, in diesem GoToMeeting. Ist sehr schön. Ist auch eine schöne Form, muss ich gerade so sagen. Wir hatten ja unsere Gottesdienste live per YouTube gemacht. Aber was hier an dieser Geschichte schön ist, dass man euch sieht, dass man irgendwie auch Einblick hat in die Wohnzimmer und dass man irgendwie so ein Gefühl hat von Gemeinschaft. Das finde ich sehr schön. Wir hatten letzte Woche in Rodenbach eine Taufe und ich hatte letztes Jahr auch viel getauft und es war häufig so, dass ich Leute getauft habe, die schon Jesus lieb hatten, aber irgendwie sich nicht getraut haben, sich taufen zu lassen. Und da war so der Titel der Predigt, was hindert es, dich taufen zu lassen? Das war so der Schwerpunkt und dann dachte ich, ja, vielleicht ist es auch für euch interessant, vielleicht gibt es das ja auch für euch, dass es Leute gibt, die Hindernisgründe haben, sich taufen zu lassen. Und dann, ja, so, die letzten Tage kam das immer mehr, dass in diesem Text von in der Apostelgeschichte, die Geschichte mit Philippus, dass da noch was anderes drin war, was mich angesprochen hat. Da kam was sehr Starkes raus und ich glaube vielleicht, dass das für euch dran ist. Das glaube ich. Und ich hoffe, dass es einfach zum Segen wird für euch, hier diese Geschichte aus der Apostelgeschichte. Zufälle. Kennt ihr alle, habt ihr bestimmt alle erlebt. Die einen glauben, es gibt Zufälle, die anderen nicht. Ich finde das ein interessantes Phänomen. Als meine Frau und ich vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, auf dem Herkules-Parkplatz waren, da haben wir dann jemanden getroffen und kamen so ins Gespräch, ein Bekannter aus der Gemeinde kam ins Gespräch und er erzählte mir halt, oder uns, dass er echt Probleme so auf der Arbeit hat und das ist einfach schwierig gerade und er eigentlich wünscht er sich was Neues oder er merkt, da ist was Neues dran für ihn. Und ja, dann haben wir gesagt, hier, weißt du was, komm, wir beten mal für dich. Und dann haben wir auf dem Parkplatz für ihn gebetet und ja, das hat ihn so tief berührt. Das war auch sehr emotional gewesen. Und ja, am Sonntag hat er mir nochmal von dieser Begegnung erzählt, als nach der Predigt, als er zu mir kam und hat gesagt, hier, ich habe genau das Gleiche erlebt wie dieser Kämmerer aus Äthiopien. Ihr wart zur rechten Zeit am rechten Ort, ihr wart da und habt für mich gebetet und mein Leben hat sich dadurch verändert. Ja, er hat dann eine neue Arbeit gefunden und es hat einfach einen Unterschied in seinem Leben gemacht. Und wir kennen das ja bestimmt alle, diese Zufälle. Ihr alle habt bestimmt irgendwelche zufälligen Begegnungen mit Menschen, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort für euch da waren. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass wir nochmal genauer drauf eingehen in der Predigt jetzt und einfach mal gucken, okay, was ist denn das? Worum geht's denn da? Gibt es da wirklich Zufälle oder vielleicht steckt da ja auch ein Plan dahinter? Und damit möchte ich heute mit euch drüber reden. Und bevor ich das mache, bete ich mit uns. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir ja dein Wort haben, dass wir lesen dürfen, dass ja uns auch einfach die Dinge erklärt in dieser Welt, die manchmal so schwer für uns zu verstehen sind. Ich danke dir, dass du uns damit auch die Welt erklärst, dass wir sie auch verstehen, in der wir leben, dass wir richtig handeln können, dass wir Dinge richtig einschätzen dürfen. Und ich danke dir, dass du uns dein Wort schenkst zur Ermutigung, dass du uns damit erbauen willst, dass du uns vielleicht auch ermahnen möchtest. Auf jeden Fall möchtest du uns dadurch begegnen. Und ich danke dir, dass wir heute diesen Gottesdienst so feiern dürfen. Ich danke dir, ja, dass so viele auch jetzt zuschauen und dass ja, wir alle miteinander verbunden sind durch den guten Heiligen Geist. Wir sind alle irgendwie verbunden einfach. Und ich bitte dich, dass du uns heute hier begegnest, Herr. Und ich bitte dich, dass wir ja nicht nur eine schöne Gottesdiensterfahrung haben, sondern eine Gotteserfahrung. Herr, schenk du uns doch das, was wir heute brauchen. Amen. Ja, was ist ein Zufall? Ein Zufall ist, ja, ich habe es mir mal aufgeschrieben, etwas, dass das passiert und nicht beabsichtigt war. Also man kann das nicht erklären. Oft ist es so, dass Menschen halt auf diesen Zufall hoffen. Ne? Es gibt viele Menschen, die rennen durch diese Welt, die geht nicht gut, die sind vielleicht, die haben keine Hoffnung mehr und ja, die leben halt in dieser sichtbaren Welt, ja, und haben eigentlich nur eine Hoffnung darauf, dass ein Zufall passiert, irgendwas Zufälliges, das ihr Leben verändert. Ja, und deswegen spielen auch so viele Lotto und hoffen, dass sie dann zufällig gewinnen und ihr Leben verändert wird. Aber ich glaube, dass Gott uns durch diesen Text nochmal auch als uns als Christen etwas aufs Herz legen kann, für besonders auch die Menschen, die verloren sind, die ja keine Hoffnung haben, die auf den Zufall hoffen müssen. Weil denen können wir nämlich sagen, ey, ihr braucht nicht auf den Zufall hoffen, weil da kann nämlich irgendwas passieren, wo ein Plan hintersteckt. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte 8. Und ich lese uns mal die ganzen 14 Verse vor. Ich glaube, es ist einfach wichtig, Gottes Wort hier sprechen zu lassen. Und ich lese uns das aus der Apostelgeschichte 8, 26 bis 40 aus der neuen Genfer Übersetzung und ihr könnt hier am Bildschirm auch mitlesen. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinen Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Das hatten wir vorhin auch gehabt, hatte Hansi uns auch vorgelesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, und wie ein Lamm beim Scheren kein Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm, was von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt, und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich in Aschdod wieder, er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. Kurz zur Erklärung: der Philippus, der ist ein Diakon und er wurde ein paar Kapitel vorher gewählt. In Jerusalem sollte die Witwen versorgen. Und wir lesen dann, dass auch ein weiterer Diakon, der Stephanus, ein Mann erfüllt mit dem Heiligen Geist, eine ziemlich lange Predigt gehalten hat und danach wurde er gesteinigt. Aber nicht wegen der Predigt, sondern wegen dem Inhalt der Predigt. Den fanden die nämlich nicht gut, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und daraufhin gab es eine große Verfolgung in Jerusalem. Und es sind dann, ja, die Gemeinde ist dann quasi ganz viele geflohen, weggelaufen. Und Philippus war einer von ihnen, sind weggelaufen, aber sie haben in den Städten und Dörfern um Jerusalem herum, bis an Samarien, haben sie dann das Evangelium verkündigt und gepredigt. Und Philippus hat auch sehr viel evangelisiert, das liest man da ein paar Verse vorher, ein paar Kapitel vorher, hat Erfolg gehabt, Leute haben sich zu Jesus, haben sich bekehrt, sind Christen geworden. Und gerade als es ein bisschen ruhiger wird, bekommt Philippus hier vom Engel des Herrn einen Auftrag. Und da, an diesem Vers labern wir jetzt ein bisschen rum. Lesen wir es dir nochmal. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag: Mach dich auf den Weg hin Richtung Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Hier steht, dass Philippus vom Engel des Herrn oder von einem Engel einen Auftrag bekommt. Und ich finde hier, das ist nochmal beachtenswert, weil wir leben nämlich in einer Welt, die mehr ist als das, was wir sehen. Also man nennt das die Transzendenz. Also wir leben in einer Welt, die auch eine geistliche Dimension hat. Und ich sag mal, das ist das, was man auch schnell vergisst. Ja, man liest das vielleicht in der Bibel, aber wo und wie erlebst du das in deinem Alltag? Und auch wir Christen haben manchmal Probleme, uns daran zu erinnern, dass es eine geistliche Welt gibt, aber sehr viele Nichtchristen haben überhaupt gar nicht diese Dimension, sondern die leben nur in dieser Welt, die man so sieht. Und das ist auch alles, was sie haben. Und hier lesen wir aber, ein Engel des Herrn kam zu Philippus. Und ja, ich glaube, es gibt Engel. Ja, ich gehe da fest von aus. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube auch, dass es diese geistliche Welt gibt und dass es Engel gibt. Aber ich weiß nicht, was für ein Bild du von Engeln hast. Viele denken ja, das sind kleine, dicke Kinder mit Windeln und kleinen Flügelchen, die viel zu klein sind und die so putzig aussehen. Und ich glaube, da wird manchmal das Bild ein bisschen verschoben, weil Engel mächtige Wesen sind. Engel, wenn Engel irgendwo in der Bibel auftauchen, dann kriegen die Leute gleich immer Angst und dann müssen die Engel sagen, hier, fürchte dich nicht, und müssen die Leute beruhigen. Und immer wenn Engel auftauchen in der Bibel, dann machen die irgendwas, dann ist irgendein Auftrag, dann geben sie was von Gott weiter, dann dienen sie quasi Gott und helfen den Menschen in irgendeiner Art und Weise. Und diese Dimension möchte ich ganz kurz noch mal ein bisschen beleuchten. Wenn du die Bibel hast, kannst du Hebräer 1,14 aufschlagen oder hier auf den Bildschirm gucken. Da wird nämlich was sehr Interessantes auch zu dem Thema Engeln gesagt. Und das finde ich nochmal sehr interessant für dich und für mich. Hebräer 1,14. Nein, die Engel sind alle nur Diener, Wesen der unsichtbaren Welt, die denen zur Hilfe geschickt werden, die am kommenden Heil teilhaben sollen. Den Erbe, das Gott uns schenkt. Also ich habe Hebräer schon ein paar Mal durchgelesen, ich habe das aber noch nie so gelesen hier mit diesen Engeln. Und ich finde die Aussage sehr, sehr ermutigend. Gerade wenn wir an diese geistliche Welt denken, sehr häufig, wenn wir daran denken, da denken wir sehr stark auch einfach an Dämonen und an den Teufel. Aber wir dürfen auch an Engel denken, die ja auch für uns sind, die uns zur Seite stehen. Das finde ich nochmal sehr ermutigend hier in Hebräer 1, Vers 14. Weil es uns nochmal hier auch deutlich macht, dass wir in so einer geistlichen Welt leben und wir leben in einem so einem kosmischen Krieg. Wir sind da in so einem kosmischen Schauplatz. Paulus sagt nochmal in Epheser, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen steht. Liebe Freunde, es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das Geschehen in dieser Welt und auch in unserem Leben, dass wir das auch wirklich auch einordnen können, ja, uns erklären können, dass wir es irgendwie auch geistlich einsortieren können, dass wir da Kategorien für haben. Auf der einen Seite gibt es Wesen, die für uns da sind, die uns helfen, ja, die Gott geschaffen hat, um Unterschied zu machen auch in unserem Leben. Auf der anderen Seite lesen wir in der Bibel, es gibt Kräfte, die wollen nicht, dass wir gerettet werden, dass uns was Gutes passiert, ja. Und die Bibel nennt sie halt Dämonen. Und das sind die Geister, die uns betrügen und belügen. Und sie nehmen ja Einfluss auf Menschen und bringen Menschen gegen Gott auf. Und wenn wir uns in dieser Welt umschauen, vielleicht brauchen wir uns gar nicht so weit umzuschauen, müssen nicht ins Ausland gehen oder was weiß ich. Aber wenn wir uns die Welt anschauen, bei all dem Bösen, was es gibt, da fragt man sich auch, wo kommt das denn her? Warum handeln manche Menschen so, ja, oder Regierung oder was weiß ich, und wir merken hier, dass es ist so ein kosmischer Machtkampf. Und wir sehen, da kommt nichts Gutes bei raus, und das steht ja hier auch in Epheser, da steht irgendetwas, irgendwie auch eine Macht hinter allem Bösen. Und deswegen ist unser Kampf, ja, auch der geistige Kampf, den wir haben, auch das Gebet, unheimlich wichtig. Wichtig aber ist vor allem, dass wir einfach wissen, dass dieser kosmische Kampf, dieser Krieg eigentlich vor 2000 Jahren gewonnen wurde durch Jesus Christus am Kreuz, der für ja all unsere Sünden, für die Schuld ans Kreuz gegangen ist, der das Leben gelebt hat, was wir nicht leben konnten und den Tod gestorben ist, den wir eigentlich verdient haben. Jesus hat alles besiegt. Und wir lesen in Philipper 2, dass sich eines Tages ja alle Knie beugen werden. Ja, was im Himmel ist, ja, das ist die geistliche Welt gemeint, ja, was auf der Erde ist, das sind die Menschen, die leben gemeint, und was ja unter der Erde ist, das sind die Toten, ja, auch die werden irgendwann auferstehen zum Gericht, und alle werden ihre Knie beugen, und ein Pastor hat es mal scherzhaft gesagt, die einen machen es freiwillig und den anderen tritt der Erzengel Gabriel in die Kniekehle. Jeder wird sich beugen vor den Herrn, weil Jesus Christus schon der Herr der Herr ist und der unser Retter ist und der Sieger, der diesen Kampf für uns schon gewonnen hat. Ich glaube, das dürfen wir ja nie vergessen, diese geistliche Dimension, auch in unserem Dienst, in unserem Alltag, wenn Gott uns was aufs Herz legt. Und ich glaube, wir brauchen da überhaupt keine Angst zu haben. Und diese Verse, die sollen uns einfach Hoffnung geben. Denn, und das ist ganz wichtig, einfach zu verstehen, dass wir auch die Menschen verstehen, die Jesus nicht lieb haben, ist, dass sie in dieser gesehenen Welt gibt es auch nur die sichtbaren Möglichkeiten oder du musst auf diesen Zufall hoffen. Aber in einer ungesehenen Welt, also in der geistigen Welt, wenn du glaubst, es gibt eine geistige Welt, es gibt eine geistliche Dimension, dann gibt es auch ungesehene Möglichkeiten, also geistliche Möglichkeiten, die wir, wenn wir im normalen Leben unterwegs sind, mit denen wir gar nicht rechnen können. Weil da musst du nämlich auf den Zufall warten, dass nämlich zufällig irgendwas passiert. Wenn du aber an der geistlichen Welt glaubst, dass ein geistliches Weltbild und du weißt, da gibt es jemanden, der hat dich lieb, der ist für dich ans Kreuz gegangen, der hat dir den Heiligen Geist geschenkt, der lebt in dir und der hat sogar Engel, der hat sogar Leute, die für dich sind, ja, die dir helfen sollen, dann brauchst du den Zufall nicht mehr. Weil dann kannst du dich nämlich an dem wenden, der das alles geschaffen hat, in dem alles gehört und der Herr der Herren ist. Dann kannst du in Jesus Christus wenden. Ja? Und du kannst auch wissen, dass es jemanden gibt, der alles tut und alles dran setzt, ja? damit du gerettet wirst, damit du geistig wächst, ja? der für dich da ist, der für dich kämpft. Das finde ich einen noch sehr ermutigend an diesem ganzen Versen, an dieser Geschichte, und wie ist ja wahnsinnig, ein Engel des Herrn, ja, also Gott beauftragt einen Engel und gibt damit Philippus einen Auftrag, damit er sich auf den Weg macht, ja, damit jemand gerettet wird, damit jemand das Heil findet. Ich finde diese Sichtweise finde ich einfach sehr schön, ja, und das sagt etwas aus über dieses göttliche Prinzip, wie Gott wirkt und wie Gott arbeitet. Und das dürfen wir hier an dieser Stelle lernen. Ja, Gott schickt Philippus zufällig auf diese Straße. Und im Text steht, er soll Richtung Süden gehen. Moment, wo ist er denn noch? So. Dass Philippus Richtung Süden gehen soll. Und wenn du eine neue Genfer Übersetzung hast oder eine andere Übersetzung, manchmal ist da so eine Fußnote. Und da steht halt drin, dass dieses Wort Richtung Süden kannst du auch anders übersetzen mit Mittag, mit 12 Uhr quasi. Ja. Und Gott möchte, dass Philippus auf diese Straße geht und jetzt könnte man sagen, genau um eine bestimmte Uhrzeit an diesem einen Ort ist. Ja. Und jetzt kann man darüber streiten, ob das jetzt 12 Uhr heißt oder Richtung Süden. Ja, aber wo steht die Sonne um 12 Uhr? Richtung Süden. Und ich will euch damit einfach sagen, Gott, ja, plant Dinge, er ordiniert Sachen zu bestimmten Uhrzeiten. Zu Gottes Zeitpunkt bringt der Menschen einfach zusammen. Und dieses Bild finde ich richtig schön. Und das darf ich einfach ermutigen, dass Gott dir zur richtigen Zeit Leute schenkt. Oder dass er dich auch irgendwo hinsendet, zur richtigen Zeit für andere Menschen. Und das ist mir wichtig. Du bist Gott nicht egal. Du kannst davon ausgehen, dass Gott einen Plan für dein Leben hat und dass er dich lieb hat. Gottes großer Plan ist, dass Menschen gerettet werden, dass sie Heil finden, dass sie in Freiheit gelangen, dass sie frei werden von diesen dämonischen Mächten, die uns versklaven, die uns Lügen einreden, die uns sagen, wir sind nicht gut genug, uns taufen zu lassen, die sagen, andere sind nicht gut genug, getauft zu werden, die sagen, die uns ständig anklagen, weil wir hinfallen und versagen, die uns irgendwelche Lügen aufdrücken, damit wir nicht ja unser volles Potenzial ausleben. Ja, oder die uns gegeneinander aufwiegen. Gott möchte uns frei machen von Sünde und von Teufel und von Schuld. Und dafür setzt er alles ran, damit das passiert. Und du kannst darauf verlassen, dass Gott dir Menschen schickt und dir dabei hilft. Und wenn es sein muss, sogar ein Engel. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir die Begegnung, die wir haben, dass wir die nochmal überdenken. Ne? Wenn wir irgendwas haben, uns geht es vielleicht nicht gut oder so und auf einmal sind wir im Gespräch mit Leuten, dass wir uns nochmal überlegen, vielleicht möchte Gott uns durch jemanden etwas sagen, vielleicht möchte Gott uns segnen durch eine andere Person und ich möchte einfach, dass wir uns, ja, unsere Sinne ein bisschen schärfen oder unsere Aufmerksamkeit ein bisschen schärfen, wenn wir zufällig Leuten begegnen und sie uns irgendwas zu sagen haben. Vielleicht möchte Gott uns dienen und uns irgendwas sagen und uns begegnen und berühren. Ja, und vielleicht möchte Gott schickt, also du möchtest, darauf kannst du dich auch verlassen, dass Gott dir Menschen schickt, um einen Unterschied zu machen in deinem Leben. Ja, und wir dürfen uns dafür sensibilisieren einfach. Und dadurch erleben wir auch, wie sehr Gott uns liebt. Wie häufig habe ich das erlebt, wo Gott mir Menschen geschickt hat in bestimmten Situationen. Und das tat mir richtig gut. Und das sind einfach Beweise der Liebe Gottes für dich. Und das darfst du auch so für dich annehmen. Das Zweite ist, du darfst lernen, auf den Heiligen Geist zu hören. Und das ist das, was ich einfach möchte. Und ich glaube, das möchten ganz viele von uns, dass wir immer mehr lernen, auf Gottes Reden zu hören, was Gott uns sagen möchte. Und auch die Frage ist ja auch, wie er uns das sagt. Ja. Und ich möchte mich gebrauchen lassen von Gott immer mehr, um darauf zu hören, was er mir zu sagen hat für die anderen Menschen. Möchte mich da gebrauchen lassen, damit ich im Leben anderer einen Unterschied mache, hoffentlich auch einen ewigen Unterschied. Und ich glaube, das ist auch für dich dran. Du kannst auch einen ewigen Unterschied machen im Leben von anderen Menschen, wenn du auf Gottes Stimme hörst, wenn du hörst, was er dir zu sagen hat, für den anderen zum Beispiel. Philippus hat das Reden des Engels und des Heiligen Geistes gehört. Und in der Praxis merke ich halt, ist man schwierig, zu unterscheiden, was ist meine eigene Stimme, was ist Gottes Stimme, wie redet Gott. Man fragt sich, sind das meine eigenen Gedanken oder nicht. Und es gibt, ich finde, was sehr Einfaches zum Unterscheiden, ob es Gottes Reden ist oder nicht. Es gibt sowas wie so einen kleinen Filter dafür im Biblischen und den können wir uns angucken, Galater, den finde ich sehr hilfreich. Wenn du irgendeine Stimme hörst, ja, irgendein Reden hast oder Gott legt dir, oder du kriegst irgendwas aufs Herz gelegt und du willst einfach wissen, kommt das von Gott oder kommt das nicht von Gott, dann kannst du hier Galater 5, Vers 22 und 23 einfach drauflegen und gucken, so eine erste Prüfung, ist es geistlich, ist es gut, ja. Und die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, ja, wenn Gott zu dir spricht und dann gibt es eine Frucht daraus oder auch eine Frucht, die entstehen soll, ja, besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Es ist gut, einfach Galater 5, 22, 23 auch auswendig zu lernen. Ja? Wenn du diese zwei Verse auswendig gelernt hast, dann kannst du die immer annehmen. Da kannst du dein Handeln damit einfach filtern. Du kannst deine Gedanken damit filtern. Du kannst gucken, wie kommt das von Gott? Oder kommt es nicht von Gott? Ja, ist es gut? Ja, und auch wenn du mit anderen Leuten redest, ja, bringt es Liebe hervor, bringt es Freude hervor, bringt es Frieden hervor, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Ja, wir lesen nachher im Apostelgeschichte 8, Vers 39, dass der aus dem, ach, wollte ich auch schon sagen, der Kämmerer aus dem Morgenland, der Äthiopier, der sich bekehrt hat und getauft hat, dass er voller Freude ging. Also da sehen wir die Frucht des Geistes einfach. Ja. Der Heilige Geist redet sehr unterschiedlich und auch individuell zu uns. Und wir dürfen es lernen, auf Gottes Reden zu hören, immer mehr zu gucken, wie redet der Heilige Geist. Und vielleicht hast du schon Erfahrung gemacht. Und es ist auch wichtig, dass man sich mal austauscht in der Gruppe. Deswegen sind Hauskreise auch so wichtig, dass man sich austauscht und auch mal lernt, wie spricht denn der Heilige Geist zum anderen. Ne? Wie können wir davon lernen? Und wie häufig haben wir das im Hauskreis, dass der Heilige Geist durch eine andere Person zu uns spricht und uns Sachen einfach klar werden und deutlich werden. Aber am besten hören wir auch auf das Reden des Heiligen Geistes, wenn wir uns ganz bewusst Zeit nehmen, still werden und auf ihn zu hören. Ne? Wir sehen das bei Petrus auch schön in der Apostelgeschichte. Er ist auf dem Dach und betet und kriegt dann eine Vision geschickt und hört das Reden Gottes. Und wir leben in so einer hektischen Welt. Wir haben nie Zeit, irgendwie Sachen zu durchdenken, mal vernünftig zu planen und geschweige denn, uns wirklich Zeit zu nehmen, auf Gottes Wort zu hören. Ich möchte ja da auch nochmal Mut machen. Es lohnt sich, zur Ruhe zu kommen. Es lohnt sich, still zu werden. Mal über ein Bibelvers nachzudenken. Mal alles ausschalten. Und einfach mal auf Gottes Reden zu hören. Einfach mal still werden. Und ich merke das bei mir, wenn ich meine stille Zeit habe, und das ist wirklich auch eine stille Zeit, wo ich auch mal still werde, und ich merke dann, wie Gott mir Menschen aufs Herz legt. Wo er sagt, hier, Manuel, schreib dem mal eine WhatsApp. Schick dem mal ein Bibelvers. Frag mal, wie es so und so geht. Schreib dem mal eine Karte. Ruf den mal an. Und ich glaube, viele erleben das auch so von euch im Gebet, dass Gott euch einfach auch gerade im Gebet einfach Menschen aufs Herz legt. Wichtig ist nur dann, dass wir auch dann darauf handeln, auch was tun. Ne? Wenn Gott uns das unter jemanden aufs Herz legt, dann lasst uns doch zu diesen Menschen gehen. Auch mit diesem Bewusstsein, dass Gott uns schickt, dass wir Gesandte sind, dass du Gesandter bist, dass du eine Gesandte bist. Ne? Wenn Gott dir jemand aufs Herz legt, dann hat Gott da einen Plan mit diesen Menschen und mit dir. Und du hast da eine wichtige Position. Und du kannst einen Unterschied machen im Leben von anderen. Vor ein paar Jahren war ich in Leverkusen und da war dieses Fukushima, dieser Reaktor Kernbruch oder wie das Kernschmelz, wie man sich nennt. Und ich war sonntags da und es war Muttertag und wir waren morgens eingeladen zum Frühstück. Ja, ich habe den Gottesdienst geschwänzt, muss ich zugeben. Und ich war im Blumenladen, wollte eine schöne Blume kaufen für meine Mama und auch für meine Oma. Und dann standen wir da in der Schlange, meine Frau wieder und ich. Und vor uns war ein Mann, der hat die Verkäuferin zugetextet. Der hat die ganze Zeit erzählt von Fukushima und dass seine Tochter ist da und er hat keinen Kontakt mehr zu ihr. Und dann hat eigentlich die Verkäuferin gar nicht interessiert. Und ich merke so innen drinne bei mir, dass Gott mir gesagt hat, hey Mann, sprech mit diesem Mann, sprech mit diesem Menschen, sprech mit diesem Mann. Er hat mir diesen Menschen aufs Herz gelegt und hat gesagt, hier, bete mit ihm. Und hat mir so das Gefühl gegeben, hier, mit der Tochter ist alles gut. Und dann bin ich leider nicht hingegangen und habe mit ihm gebetet und geredet. Weil ich musste ja Frühstück von meiner Mutter, habe da auch schöne Ausreden gehabt. Wir waren sowieso schon spät dran. Und ich hatte auch Zweifel, war es Gottes Stimme oder war es nicht? Machst du dich jetzt hier lächerlich oder nicht? Ob es jetzt Gottes Stimme war oder nicht, werde ich nie richtig herausfinden. Ich glaube schon, dass es so war, aber ich habe ja nicht mit diesem Mann gesprochen. Ich habe es ja nicht ausprobiert. Ich habe diesen Schritt des Vertrauens nicht gewagt. Und wahrscheinlich ist da Segen einfach flöten gegangen, weil ich nicht diesen Menschen gedient habe. Ich habe da keinen Unterschied gemacht in neben diesen Menschen. Da war ich ein Feigling. Und da schäme ich mich heute noch für, dass ich das nicht gemacht habe. Dass ich dann schon bewusst wahrgenommen habe, dass Gott zu mir spricht. Aber ich habe diesen Schritt nicht gemacht, wie Philippus, der einfach losgewandert ist auf diese Straße und wollte dann um 12 Uhr da an dieser Straße sein oder geht Richtung Süden. Ich habe es nicht gemacht. Ja. Und ich weiß nicht, wie mutig du bist, ob du solche Dinge machst, aber ich möchte dir einfach Mut machen, wenn du auf Gottes Stimme hörst, auch daraufhin zu handeln, mutig zu handeln, um einen Unterschied zu machen. Das ist so eine Seite, wie der Heilige Geist auch manchmal spricht. Ne? Er sagt uns was und dann dürfen wir daraufhin handeln. Und ich habe eine andere Situation erlebt, wo ich so ganz, ganz deutlich den Heiligen Geist gespürt habe und wo der Heilige Geist mich sehr gedrungen hat zu handeln. Das passiert auch. Also wir können, also der Heilige Geist spricht unterschiedlich manchmal in verschiedenen Situationen, aber immer damit das passiert, was Gott möchte, damit sein Plan gelingt. Und das ist nochmal ganz wichtig. Ich war auf dem Forgenhof damals mit den Theologiestudenten der Theologischen Hochschule. Und dann saßen wir alle oben, kennt ihr den Vorhof wahrscheinlich, oder einige kennen ihn von euch, oben ist so ein großer Raum, da kann man dann Gottesdienst feiern, dann saßen wir alle da mit 50 Studenten, die Luft war schon stickig, ja, und ein Freund von mir vorher, der hat das mit einem Dozenten, der hat das alles geplant und einen Gottesdienst geplant und wir haben Abendmahl gefeiert und so, der war für die Vorbereitung zuständig und der wollte in der Vorbereitung, dass wir nach dem Abendmahl oder vor dem Abendmahl, ich weiß es gar nicht, dass wir noch eine Fußwaschung machen. Dass wir uns gegenseitig die Füße waschen. Und im Vorfeld haben wir darüber gesprochen, da habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht. Und habe den da echt beschwört, dass er da oder mit ihm stark mit ihm geredet, dass er das sein lässt, dass er bloß nicht diese Fußwaschung auf dem Vorhof macht, weil das super auch peinlich ist und so, und auch seine Füße sind eklig, ja, die sind so weit unten, auch deswegen. Und war da sehr, sehr stark mit ihm so am Reden. Ja, und dann haben andere aber auch gesagt, nee, Fußwaschung total blöd, ist albern, machen wir nicht. Ja, und der war dann sehr traurig, dann wurde diese Fußwaschung, seine Idee quasi abgesagt, und war dann sehr traurig gewesen. Ja, und dann saß ich jetzt da in dieser Situation auf dem Forgenhof, und wir haben da Abendmahl gefeiert, und dann saß ich da und habe gesehen, wie Heiko einfach traurig war. Und dann hörte ich so, wie der Heilige Geist zu mir gesprochen hat, Manuel, geh und wasch den Heiko die Füße. Und dann haben wir gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich wasche den Heiko nicht die Füße. Du hast mal die Füße gesehen, der hat Krampfadern. Ja, nee, das mache ich nicht. Auch die Füße sind eklig. Und dann saß ich da. Und dann hat Gott gesagt, nee, du wäschst Manuel die Füße. Heiko die Füße. Und dann sagt, nee, mache ich nicht. Und dann saß ich da. Und dann wurde es immer wärmer bei mir, immer wärmer. Es wurde immer heißer und ich wurde immer unruhiger und so. Und dann kam noch so eine Gebetszeit und sowas. Und dann musste ich rausrennen. Ich konnte nicht mehr anders. Und dann habe ich gesagt, gut, Herr Jesus, wenn du möchtest, dass ich den Heiko die Füße wasche, dann gehe ich jetzt runter in die Küche. Und wenn da noch einer ist in der Küche, dem mir einen Eimer geben kann und ein Handtuch, dann mache ich das. Und das war ja auch abends. Und dann bin ich runtergegangen und dann waren da waren Leute und konnten mir einen Eimer geben, lauwarmes Wasser für die Füße, ja, und ein Handtuch. Und dann bin ich hochgegangen und habe Heiko dann die Füße gewaschen, weil einfach das Segen Gottes so stark war. Der hat mich da nicht mit durchgehen lassen mit dem Ungehorsam quasi. Und ich habe dann Heiko die Füße gewaschen. Und diese Fußwaschung hat echt was Persönliches einfach Heiko und mir gebracht. Es war ein sehr schönes Zeichen für die anderen. Es hat einen Unterschied einfach gemacht im Leben von Heiko. Ich möchte dich heute ermutigen, ja, einfach auf Gottes Stimme, wenn du sie hörst, ja, dass du daraufhin handelst. Weil das ist wichtig, weil du bist Teil des Rettungsplans Gottes. Ja, dadurch, dass du auf Gott hörst und irgendwo hingehst und mit jemandem redest und zur richtigen Stelle am richtigen Ort bist, für den anderen bist du vielleicht zufällig da. Aber aus der geistlichen Dimension bist du genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil Gott es so wollte. Und damit kannst du einen Unterschied machen im Leben von einem anderen. Einen ewigen Unterschied vielleicht. Oder du kannst Menschen erbauen und ermutigen. Ja. Und du wirst dadurch Dinge und Sachen erleben mit Gott, die du sonst nicht erleben würdest, wenn du das nicht machst. Und da möchte ich einfach dir Mut geben und dich dazu ermutigen. Du darfst auch sicher sein, ja, Gott ist so souverän, ja, dass er dich jetzt irgendwo hinschickt und hinstellt, da kannst du ausgehen, dass das schon geschehen ist. Ja, ich glaube, dass du zu einem bestimmten Ort, dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass Gott einen Plan für dich hat, dass du zu einem Zeitpunkt auf der Arbeit bist, in der Schule, im Herkules oder sonst wo, dass Gott da einfach einen Plan mit dir hat und der setzt dich da schon hin. Du bist schon da am richtigen Ort. Ja. Und ich möchte dir heute einfach auch so ein Sendungsbewusstsein auch mitgeben. Ja, Gott möchte, dass du da vielleicht auf der Arbeit bist oder da in der Schule oder da im Geschäft oder da in der Gemeinde. Weil er möchte, dass du dort einen Unterschied machst im Leben von den Leuten, die da sind. Da möchte ich nochmal ermutigen, dass du diese Sichtweise vielleicht nochmal neu für dich gewinnst und nochmal neu kriegst. Ja. Und dass du dann auch für die Menschen beten darfst und hören darfst, okay, wen kann ich dienen? Wo kann ich einen Unterschied machen? In welchem Leben? Bei diesen Leuten auf der Arbeit? Wie kann ich echt die Menschen ermutigen? Wie kann ich ihnen von Jesus erzählen? Wie kann ich ihnen den Glauben erklären? Dass du darüber nachdenkst und einfach da vielleicht neues Sendungsbewusstsein für dich kriegst. Ich möchte schließen mit diesem schönen Vers 39. Also, Philippus ist hingegangen, hat ihnen das Wort Gottes erklärt, hat ihnen das Evangelium erklärt, dass Jesus, wie damit gemeint war im Jesaja-Brief, ja, der Mensch hat sich bekehrt, der Äthiopier, hat gefragt, was hindert es sich, mich taufen zu lassen. Und Philippus hat dann getauft, weil er gläubig wurde. Und dann lesen wir, als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Dadurch, dass du gehorsam bist und dass du es, was Gott dir aufs Herz legst, ja, machst du einen Unterschied und Menschen erfahren Freude und diese tiefe Freude, von der die Rede ist, dass die Freude, die nur Gott einschenken kann. Und da möchte ich einfach ermutigen, dass du das machst, damit Menschen das erleben und damit du das ja vielleicht auch selbst an dir erlebst. Das ist mein Gebet für dich. Jetzt möchte ich für uns beten. Ja. Vater, ich danke dir für die FEG Steinbach. Ich danke dir, ja, dass du ja ihn auch Menschen immer wieder an die Seite gestellt hast und den Weg gestellt hast, die ja auf dich gehört haben, die am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort waren. Und ich danke dir, dass du sie auch zu Menschen gemacht hast, die das auch schon tun. Und ich bitte dich jetzt für die Menschen auch in Steinbach, in der Umgebung oder auch in den Dunstkreis der Hörer und Hörerinnen hier, die wirklich nur diese weltliche, ja, Sichtweise haben, die auf einen Zufall hoffen müssen, damit es ihnen besser geht, die keine Hoffnung haben über diese irdische Welt hinaus. Herr, ich danke dir, dass du auch ihnen nahe kommen willst, dass du sie retten möchtest, Herr. Ich danke dir, dass du ja uns dafür gebrauchen möchtest, weil wir ja diese Ressource haben, weil wir wissen, dass es eine geistliche Welt gibt. Wir wissen, dass es eine andere Dimension geht, die über das, was wir sehen, hinausgeht und dass wir dadurch eine Hoffnung haben. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns sehr ermutigst, immer mehr einfach sensibel zu sein zu deinem Reden und dass wir ja lernen, einfach auf dich zu hören, was du uns aufs Herz legst, sodass wir handeln können, damit ja Menschen gerettet werden, damit Menschen ermutigt werden, damit Menschen ja einfach voller dieser tiefen Freude erfüllt werden, die es nur bei dir gibt, Herr Jesus. Und so bitte ich dich, dass wir das auch selbst an uns erleben dürfen. Dass du uns auch Menschen schickst, die wir brauchen, die uns ermutigen, die uns ja einfach so begegnen, wie wir es brauchen, damit wir selbst diese tiefe Freude erleben, die es nur in dir gibt, Herr. Und so danke ich dir für die FEG in Steinbach. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest, dass du ja ihnen Gesundheit auch bewahrst, wenn sie jetzt wieder die Gottesdienste wieder neu beginnen. Und ich bitte dich einfach, dass du ihnen auch wirklich das gibst, was sie brauchen. Ich danke dir, dass du es einfach gut mit uns meinst, Herr. Amen.